Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, die Jahreslosung habt ihr jetzt schon gehört und ich werde nochmal den entscheidenden Teil aus dem gesamten Predigttext nennen, nämlich die Jahreslosung selbst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist tatsächlich, finde ich, ein auf eine Weise tröstender und auf eine Weise auch herausfordernder Text. Und wir werden uns den gleich einmal in aller Kürze, aber doch so gebündelt anschauen. Ich möchte ihn aber zunächst mal in seinen Kontext stellen. Denn das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn wir diesen Text in seiner ganzen Tiefe begreifen wollen, aus welchem Zusammenhang er eigentlich stammt. Das ist Kapitel 6 des Lukas-Evangeliums und alle, die so ein Grundverständnis der Evangelien haben, wissen, am Anfang in den Evangelien, den Lebensberichten Jesu, gibt es immer erstmal so ein klein bisschen Beginn, also meinetwegen jetzt in Lukas tatsächlich Jesu Geburt. In Matthäus haben wir ja im Advent uns angeschaut, seinen Stammbaum relativ ausführlich. Und dann den 12-jährigen Jesus vielleicht nochmal, diese Geschichte im Tempel. Und dann kommt schon so das erste Predigen Jesu, die ersten Augenblicke, in denen er mal in die Öffentlichkeit tritt als ungefähr 30-jähriger Mann. Und in dieser Phase befinden wir uns in Kapitel 6 bei Lukas. Da gibt es eine Heilung, natürlich am Sabbat, also eine sehr kontroverse Heilung. Und dann gibt es die Berufung der ersten Jünger. Und dann gibt es eine fast politisch scheinende Rede. Die klingt gar nicht so wahnsinnig politisch, da geht es um Feindesliebe. Aber wenn man den Zusammenhang des Römischen Reichs in Israel versteht, dann ist es absolut politisch. Zu einer Zeit, in der die Menschen in Israel wirklich, wirklich, wirklich gern sich radikalisiert hätten gegen das Römische Reich. Zu einer Zeit, in der die Römer eine Kaiserstatue in den Tempel stellten, also eine wirkliche Sauerei. Da hätten wirklich gern Leute in Jesu Umfeld, und Petrus hat es auch an einer Stelle mal vorgemacht, zum Schwert gegriffen. Und da redet Jesus von Feindesliebe. Da spricht er davon, einen Schritt zurückzumachen und etwas geschehen zu lassen, was menschlich gar nicht begreiflich ist. Und in diesem Zusammenhang spricht er von Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und damit ist der himmlische Vater gemeint. Das ist im Zusammenhang vollkommen klar. Es geht nicht um unseren Geburtsvater. Denn ob der barmherzig ist oder war, ist ja äußerst fraglich. Und in Jesu Zeit, in der körperliche Strafen an Kindern geradezu der Standard der Erziehung waren, ist es noch eine ganz andere Frage. Nein, nein, es geht um den himmlischen Vater, von dem Jesus hier redet. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Text von zwei Seiten anzuschauen wäre. Es gibt für mich so eine gewisse Verlockung. Er beginnt ja mit, seid barmherzig. Also Jesus fordert die, die ihm nachfolgen, heraus. Es ist ein Anspruch, den er formuliert, nicht so sehr ein Zuspruch. Aber er hat schon lange, und das lesen wir eben heute im Predigttext nicht mit, er hat schon lange in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder von der Liebe, von der Fürsorge, von der Güte des himmlischen Vaters gesprochen. Und was hier quasi wie ein Nachsatz klingt, wie auch euer Vater barmherzig ist, ist eigentlich in Jesu Welt die Grundlage seiner Aufforderung. Und deshalb habe ich mich entschieden, von dieser Barmherzigkeit des Vaters herzukommen. Und das wendet tatsächlich den emotionalen Zugang, den wir zu diesem kleinen Vers haben können, glaube ich, auf ganz entscheidende Weise. In jedem Fall aber fasst Jesus unsere Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit Gottes in eine Klammer, die nicht gelöst werden kann. Jesus denkt zu keiner Zeit, das eine ohne das andere. Er fühlt immer in allem, was er sagt, in allem, was er gebietet oder zuspricht, fühlt Jesus die Liebe des himmlischen Vaters zu allen Menschen, zu wirklich allen Menschen, also zu dir. Und wo immer Jesus einen Anspruch an dein und mein Leben formuliert, wo er sagt, tu das besser nicht oder geh besser diesen Weg. Hat er diese Liebe und Fürsorge Gottes in seinem Herzen drin? Er kann nicht anders, als das zu spüren. Insofern ist die Barmherzigkeit des Vaters erstmal zu bedenken, bevor wir von unserer Barmherzigkeit, über unsere Barmherzigkeit weiter nachdenken. Ich habe in Wikipedia nachgeguckt. Ein Glück, dass wir vor 20 Jahren, als wir darüber nachgedacht haben, den Brockhaus nicht gekauft haben. Wir hatten das erst gedacht, ob wir das machen, dann haben wir es gelassen und heute lese ich in Wikipedia alles, was ich dort vielleicht gar nicht gefunden hätte. Und dort steht, Barmherzigkeit, lateinisch Misericordia, ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Interessant. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Wenn wir den Begriff Barmherzigkeit nochmal anschauen, dann würde man, glaube ich, sagen können, darin steckt ein Erbarmen und ein Herz. Also ein Herz, das sich erbarmt. Und wenn ich das so anschaue und an einen barmherzigen Vater im Himmel denke, dann verstehe ich, er öffnet sein Herz fremder Not und nimmt sich dieser Not mildtätig an. Fremde Not wäre vermutlich meine Not und deine Not. Und Gott hat also ein Herz voller Erbarmen, ein mildtätiges Herz und ich sehe darin unverdiente Freundlichkeit. Ein Blick der Liebe, eine positive und Entschuldigung, und eine annehmende Haltung, eine positive, eine annehmende Haltung. Ein göttliches Wesen müsste nicht unbedingt so fühlen. Das könnte auch ganz anders sein. Gott könnte auch nur fordernd sein, gebietend, tyrannisch, despotisch geradezu. Der Schöpfer des Universums dürfte das sein, wenn er das wollte, und niemand könnte ihm widerstehen. Aber wir können, glaube ich, nicht anders als festzustellen aus dem Zusammenhang unseres Textes und aus dem Zusammenhang der Bibel, dass Gott sich offenbart hat als ein ganz anderer, als jemand, der sich barmherzig und freundlich zeigt seinen Geschöpfen gegenüber, und zwar egal, wie sie gewesen sind oder wie sie sind. Wenn ich einmal unter dieser Prämisse eine beliebige Gruppe an Menschen anschaue, wie sie zum Beispiel heute hier im Raum versammelt sind, wir haben heute, glaube ich, einen ganz guten Altersdurchschnitt hier im Raum, das könnt ihr zu Hause nicht sehen, aber das ist eine wie immer gemischte Gemeinde, wenn auch heute natürlich unter Corona-Bedingungen nur 50 Personen anwesend, aber wir sind gut gemischt. Und wenn ich jetzt einfach mal denke, dass wir so sind wie alle Menschen, da muss ich denken, wenn Gott uns barmherzig ist, dann ist das vermutlich unverdient, denn wir haben nichts dafür getan, dass Gott uns barmherzig war, dass er so über uns denkt. Und seine barmherzigen Gedanken über uns sind dann Gedanken über Entscheidungen, über Taten, über unser Unvermögen, unseren Charakter, unsere Ausflüchte, unsere Süchte, unser Versagen, unsere Lebensgeschichte, unsere Beziehungen, unser Scheitern, unseren Erfolg und unseren Misserfolg, wie sie halt sind. Und auch wenn diese Liste, die ich jetzt so schnell durchgegangen bin, vielleicht lang klingt, stecken wir vermutlich in dieser Liste drin. Solange uns das nicht selbst betrifft, nicken wir vielleicht einfach so und sagen, ja, ja, klar, Gott ist bestimmt so. Wenn es uns aber betrifft, wenn du jemand bist, der mit Süchten kämpft, das war da drin enthalten in der Liste, wenn du eine Frau oder ein Mann bist, die oder der süchtig ist nach etwas, dann wirst du wissen, was es bedeutet, wie viel Scham und wie viel Verzweiflung in so einem Zustand steckt. Und dass das Wissen, Gott ist mir barmherzig, er wendet sich meiner Not mildtätig zu, alles bedeutet. Und wir könnten das, glaube ich, an allen Punkten dieser Liste verstehbar machen, dass es, wenn es existenziell ist, wenn es um alles geht für uns, die Barmherzigkeit Gottes alles bedeutet. Denn Gott zu kennen, der sich dieser ganzen Situation freundlich und liebevoll und verzeihend und mildtätig und nicht abrechnend annimmt, der die Folgen deiner Sucht, die Scham und all das, was da drin stecken mag, um nur ein Beispiel zu nennen, nicht verachtet, sondern dich darin liebt, in deinem Nachmittagsversagen am Sonntag dich liebt, bedeutet alles. Für jemanden, der süchtig ist. Wirklich alles. Und dieser Teil ist der unverständlichere, glaube ich, menschlich der unverständlichere und der schwierigere Teil Gottes. Denn in der Tiefe zu glauben, in der Seelentiefe zu glauben und zu verstehen, dass Gott mich in jedem Fall liebt, in allem, was ich bin, auch in meinen Fehlentscheidungen und in meinem sündigen Versagen, in meinen Gedanken, Worten und Werken, wie es im alten Schuldbekenntnis heißt, ist tatsächlich, glaube ich, schwerer zu glauben als an einen rächenden Gott, als an einen strafenden Gott, weil das menschlich irgendwie so nachvollziehbar wäre. Klar, der hat Mist gemacht, ja, ich habe Mist gemacht, also habe ich Strafe verdient, also sieht Gott mich natürlich so. Und da sagt Jesus, aber euer Vater ist barmherzig. Er sieht dich anders an, als du vielleicht glaubst, dass du es verdient hättest oder als du es vielleicht glaubst, dass jemand anders es verdient hätte. Und dahin kommen wir gleich. Also das ist das Modul Nummer 2. Wir sind noch im Modul Nummer 1 dieser Predigt. Es ist also vermutlich schwer zu glauben, aber es ist zu glauben, dass Gott ein barmherziger, ein gnädiger, ein freundlicher Gott ist. Und aus Jesu Sicht ist diese Haltung Gottes uns gegenüber die Grundlage jeder menschlichen Existenz und jeder menschlichen Beziehung, sowohl zu Menschen als auch zu Gott. Jesus kann nicht anders, er will nicht anders, er wird nicht anders über Gott denken als über einen barmherzigen, liebevollen, verzeihenden, gütigen Vater. Und er sieht dich, Jesus sieht dich nie anders als vor diesem Hintergrund. Deshalb hat er sich, wir könnten das durch die Bibel einmal durchbelegen, habe ich heute nicht vor, aber deshalb begegnet Jesus den klassischen Sündern seiner Zeit. Den Zöllnern, den Prostituierten begegnet er barmherzig, verzeihend, liebevoll. Er geht nie anders mit den Menschen um, als so wie sein himmlischer Vater es getan hätte. Und damit geraten wir an die Grenze, an den Rand dessen, was Jesus uns im ersten Teil dieses Textes sagt. Wo er davon spricht, dass er sagt, naja, seid ihr barmherzig? Geht ihr doch bitte barmherzig um mit anderen. Wenn dir nun Barmherzigkeit widerfahren ist, wenn du das erlebt hast, kannst du dann wirklich anders als selbst auch auf die anderen barmherzig schauen? Und da gibt es, glaube ich, einen ganz bedeutsamen Punkt, den wir verstehen müssen. Wenn ich selbst nicht erlebt habe, dass Gott mir barmherzig war, dann ist dieses kleine Zitat Jesu, die Jahreslosung für das ganze Jahr 2021, ausschließlich Moral. Sei barmherzig, heißt da nichts anderes als überwinde dein Herz, wenn du was anderes fühlst. Dann musst du das. Dann ist es nur ein Anspruch. Wenn du fühlst, wenn du spürst, mir ist Erbarmen widerfahren, um das Gesangbuchlied zu zitieren, wenn du selbst das Gefühl hast, dass dir jetzt Gott barmherzig ist, dann schaust du anders auf die anderen. Ich habe ihn schon ein paar Mal zitiert und ich zitiere ihn nochmal. Heinrich Kemmner, der ist also schon lange gestorben, hat Krelingen mal gegründet, ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige. Und der sagte mal, Wir gehören auf die Sünderbank, wir Christen. Das ist unser Ort. Wir sind diejenigen, denen vergeben wird. Und wenn das so ist, wenn wir zu denen gehören, denen Selbstbarmherzigkeit widerfahren ist, weil wir wissen, dass wir in Süchten, in Sünde, in Unbarmherzigkeiten, in allen möglichen Dingen verstrickt sind mit unserem Leben, die nicht gut sind, die uns und anderen nicht dienen, dann verstehen wir auch die anderen besser. Wenn also unsere Beziehung zunächst eine Gottesbeziehung ist und wir von dieser Gottesbeziehung her, von dieser sich heilenden Gottesbeziehung in unsere menschlichen Beziehungen hineingehen, verstehen wir die anders. Ich würde über mich selbst sagen, dass ich wahrscheinlich keinen einzigen Menschen kenne, dessen Barmherzigkeit ich nicht an irgendeinem Punkt meines Lebens gebraucht hätte. Denn ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und in allem, was ich tue, in meinem Privatleben oder in meinem Dienst, spüre ich, dass ich immer wieder auch Barmherzigkeit benötige. Folglich könnte es sein, aber das ist nicht die Folge, die ich daraus ziehen kann, leider, dass mein Herz sich auch vollkommen barmherzig verhalten würde. Das ist nicht so. Und deshalb muss Jesus uns daran erinnern. Es ist, glaube ich, eine Erinnerung daran, dass uns Barmherzigkeit widerfahren ist und dass wir doch uns zur Barmherzigkeit neigen sollten, könnten, möchten. Und da liegt, glaube ich, die Entscheidung, die wir haben, wohin wir uns neigen lassen. Wir stellen uns einfach mal irgendetwas vor, was kippen könnte, vielleicht eine Dachlatte oder du kannst auch ein Geodreieck oder ein Stift oder was immer denken, alles, was man auf die Spitze stellen kann und was in irgendeine Richtung kippen kann. Ich glaube, so ist unsere Seele in gewisser Weise. Sie steht auf einer Spitze und sie kippt dann immer in irgendeine Richtung. Oft genug in eine, die nicht gut ist. Und da sagt Jesus hier, schauen wir heute die Barmherzigkeit an, die Barmherzigkeit Gottes und deine Barmherzigkeit. Könntest du, wenn du noch eine Wahl hast, wenn du noch eine Wahl fühlst, wenn du emotional noch in der Lage bist, könntest du vielleicht dir selbst eine Richtung geben, in Richtung der Barmherzigkeit zu kippen? Dahin zu fallen? Sehr komplizierte Frage. Denn die Menschen, die unsere Barmherzigkeit brauchen, provozieren in uns nicht immer die besten Gefühle. Und es fällt dir vermutlich nicht schwer, dir irgendjemanden vorzustellen, dem du lieber nicht barmherzig bist. Sicherlich kennst du jemanden aus dem Bereich deiner Arbeitswelt, aus deiner Herkunftsfamilie, aus Freundschaft und Bekanntschaft, aus der Vergangenheit deines Lebens, aus der Schule, in die du gegangen bist oder dem Lehrbetrieb, in dem du warst. Sicherlich fällt dir jemand ein, dem du nicht so gern barmherzig wärst und den du lieber verachten möchtest. Vielleicht bist du sogar zum Hass bereit. Und da erinnert Jesus an die Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist und ermuntert uns, aus diesem Gefühl heraus die anderen anzuschauen. Die Fehlerhaftigkeit der anderen, die zugegebenermaßen auch nicht immer witzig ist. Und mir fallen lauter Beispiele ein von misshandelten Frauen, von Kindern, denen Gewalt angetan wurde und die ihr Leben lang damit kämpfen, heute als alte Menschen immer noch kämpfen mit der Gewalt der Kindheit und all solche Dinge, wo ich sagen würde, eine gesunde Abgrenzung, eine auch konsequente Aufarbeitung der Geschichte ist wichtig. Das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass eine Seele auch Heilung finden muss und das geht auch durch schwierige Abgrenzungsprozesse. Aber in den Fällen, in denen es eine Wahl gibt, wo dein Nachbar dich nervt, weil sein Laub über deine Grenze weht, da gibt es durchaus eine Entscheidung noch zu fällen. Oder bei Arbeitskollegen. Da gibt es noch ein besseres Ich in dir, als einfach nur hinterm Rücken zu tratschen und das auszuleben. Ulf Weingarten hat, ich habe jetzt schon etliche Fragen mitbearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber die Fragen gestellt haben, haben es gemerkt. Ulf Weingarten hat die Frage gestellt, wie weit Barmherzigkeit sich selbst gegenüber Voraussetzung für die Barmherzigkeit anderen gegenüber ist. Und das ist eine Frage, die ich deshalb benennen möchte, weil in der Frage die kluge Antwort schon steckt. Natürlich ist das so. Es gibt eine Innenbarmherzigkeit und eine Außenbarmherzigkeit. Bin ich mir selbst gegenüber nicht barmherzig? Kann ich meine Fehler nicht anerkennen und sagen, ich bin auch schwach, ich kann auch nicht alles? Dann wird es mir auch schwerfallen, außenbarmherzig zu sein. Habe ich aber zu mir selbst eine gesunde Beziehung, auch zu meinem Versagen, dann werde ich auch nach außen eine gesunde Beziehung haben. Ich nenne ein Beispiel, habe ich heute Morgen gerade in einem Podcast gehört, auf dem Weg hierher. Da sprach jemand von dem Schamgefühl beim Essen. Der sagte, ich habe die Tage über jetzt sehr viel schlechtes Essen gegessen, über die Feiertage, und habe mich eigentlich beim Essen geschämt. Er war so nicht barmherzig mit sich. Schokolade hat er nicht als etwas genommen, was man sinnvollerweise auch mal essen sollte. Wie wird diese Person jetzt über das nicht so gesunde Essen der anderen wohl urteilen? Vermutlich nicht barmherzig, wird sagen, ich habe Mist gegessen, du isst Mist, ich bin schlecht, du bist auch schlecht. Das ist beides keine gute Entscheidung. Wäre er mit sich selbst barmherzig, es war ein Mann, wäre er mit sich selbst barmherzig und würde sagen, das ist total legitim in diesen Tagen, Dinge zu essen, die vielleicht nicht zum gesundesten der Welt gehören, aber die ich jetzt einfach mal mag und ich freue mich dran, dann wird er auch entspannter sein können, wenn er anderen dabei zuguckt, wie sie was immer essen. Da gibt es einen natürlich tiefen Zusammenhang. Ich finde, das Thema Barmherzigkeit anderen gegenüber steht in einem wirklich guten Zusammenhang, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber verstehen. Jesus setzt diesen Text im Grunde dann in zwei Schritten nochmal fort, und die möchte ich auch benennen. Und zwar einmal, wo ich sagen würde, da sagt er ein klares Nein, und zweimal, da sagt er ein klares Ja. Ich habe sie bei mir rot und grün gemacht. Nein richtet nicht und verdammt nicht. Das ist gerade eben, glaube ich, beim Thema Barmherzigkeit im Grunde schon mit klargekommen, nämlich, dass er sagt, wenn du doch jemand bist, dem vergeben werden musste, wie kannst du dich zum Richter und vielleicht sogar zum Henker anderer Leute aufspielen? Richten und verdammen. Nein, sagt Jesus. Steht dir einfach nicht zu. Das ist nicht die Haltung, die ich bei meinen Leuten sehen möchte. Ganz klar, ja, sagt Jesus zu vergeben und geben. Sei jemand, der ein vergebenes Herz hat, und sei jemand, der gern gibt. Also finanziell, materiell gibt, verschenkt. Wenn du jemand bist, der Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, dann wäre es gut und es wäre richtig und es wäre angemessen, wenn das eine bei dir nicht mehr stattfindet oder weniger wird und das andere mehr wird. Jesus lenkt uns also in eine Richtung. Und er gibt uns dazu ein Bild mit, wo er ein Bild verwendet, was wir heute eigentlich nicht mehr verstehen, nicht hier in Kiel, vielleicht noch in der Agrarwelt, in Ländern, in denen tatsächlich es noch einen Wert hat, zum Beispiel einen Eimer voll Bohnen zu kaufen. Ich denke an einen Markt in Tansania, wo auf dem Boden so Berge mit Bohnen waren, und da geht man hin und dann sitzt da eine Mama, es ist immer eine Mama, es ist nie ein Mann, also eine afrikanische Mutter sitzt dort, die diesen Berg bewacht, und sie hat dort ein Plastikgefäß und dann füllt sie das. Und dann nimmt sie das und dann schlägt sie es so auf den Boden. So. Und dann setzt sich das da drin und dann füllt sie nach. Und dann, wenn der Eimer schon voll wirkt und wir als Schleswig-Holsteiner sagen würden, abgestrichen darüber ist regulär, dann fängt sie an, einen Berg darauf zu häufen. Und sie häuft da so lange Bohnen drauf, auf diesem Bohnenberg, bis da wirklich keine Bohne mehr Platz findet. Die fallen an der Seite wieder runter, sie drückt nochmal und dann füllt sie wieder drauf. Das ist der Standard, so gehört das. Und davon redet Jesus. Er redet nicht davon, dass Gott dir das Notwendigste geben wird, wenn du ein gebendes Herz hast, sondern er redet davon, dass dieser Berg auf dem Maß, mit dem dir zugemessen wird, von Gottes Seite her aufgehäuft werden wird. Dass du mehr bekommst, als wir mit so einem abgestrichenen Eimer auch für richtig finden würden. Punkt. Damit wäre meine Predigt, meine Predigtmodule angeht, zu Ende. Ich spreche aber noch kein Amen, weil ich noch Fragen sehe, die ich gern einfach anschauen möchte mit euch. Und dazu haben wir noch tatsächlich 5 Minuten nach meiner Stoppuhr, die eben so mitläuft. Tom fragt, wie kann ich Gottes Barmherzigkeit konkret erleben? Tom, das wird aus meiner Sicht am ehesten möglich sein für jemanden, der das Gespür hat, dass ihm Barmherzigkeit notwendig ist. Ich weiß nicht, wo ihr mit eurem Leben so steht, aber es hat jemand reingeschrieben in die Kommentare, ich bin süchtig. Wenn du spürst, ich habe einen Bedarf an Barmherzigkeit, ich brauche, dass Gott mir barmherzig ist, wenn du an diesem Punkt gerätst mit deinem Leben, dann wirst du auch spüren, wenn Gott dir dann barmherzig ist. Dann wird es so sein, dass wenn Gott zu dir redet und deiner Seele sagt, ich liebe dich, dann wirst du spüren, jetzt bin ich gemeint. Und das erlebe ich jetzt mein gesamtes Pastorenleben hindurch, dass in Gottesdiensten zum Beispiel, und das ist deshalb in meinen Augen ein guter Ort, Gott zu begegnen, weil es sich dort oft ereignet, nach meiner Erfahrung, dass Gott zu Menschen spricht, zu ihrer Seele spricht. Und dass jemand, der nicht in meinem Blick war, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Lutz, aber bei mir ist es so, ich weiß oft ja nicht, was bei euch so los ist. Und trotzdem sagen mir Leute hinterher, oh danke, das war eine Predigt für mich. Das ist für mich ein konkretes Erfahren der Barmherzigkeit Gottes. Julika fragt, wie kann ich barmherzig gegenüber jemandem sein, der anderen Menschen in meinem Umfeld schadet? Ich bin mir nicht ganz sicher, Julika, ob das dann deine Aufgabe ist, barmherzig zu sein. Es kann auch sein, dass die Aufgabe dann ist, Nein zu sagen. Zu sagen, nö. Denn es ist ja vielleicht auch die Aufgabe, barmherzig zu sein, den Menschen gegenüber, denen er schadet. Auch das ist eine wichtige Frage, das zu unterscheiden. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, das sagt Jesus klar, Menschen zu richten und Menschen zu verdammen. Und damit komme ich zu der Frage, das ist die gleiche Frage fast, die Rüdiger stellt, gibt es jemanden, dem ich nicht barmherzig sein muss? Die Antwort lautet klar, ja. Es gibt klar Menschen, denen gegenüber wir nicht barmherzig sein müssen. Und ich würde aus seelsorgerlicher Erfahrung sogar sagen, es gibt sogar Menschen, von denen ich dir klar abraten würde, dein Herz in Richtung Barmherzigkeit ihnen gegenüber zu öffnen. Das klingt gefährlich, aber so diese Missbrauchsbeispiele zum Beispiel, würde ich sagen, da gibt es nur einen guten Weg und der heißt Abgrenzung. Strukturen von Missbrauch, also seelischen Missbrauch zum Beispiel, erfordern aus meiner Sicht, ich bin kein Therapeut, aber aus meiner Sicht erfordert das Abgrenzung. Nicht noch eine emotionale Öffnung. Barmherzigkeit ist emotionale Öffnung jemandem gegenüber. Und ich würde sagen, da gibt es auch Menschen, wo es nicht angezeigt ist. Glückhaft ist es so, dass die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, ja nicht unter diese Kategorie fallen. Und wenn ich jetzt mal die anderen Fälle angucke, also gerade eben habe ich das mit dem Nachbarn zum Beispiel, mit dem Laub genannt. Also ich weiß einen konkreten Fall von einem Freund, der mit einem Nachbarn zu tun hat, der permanent wegen des Baums auf seinem Grundstück, der irgendwie rumnervt. Da würde ich sagen, da ist Barmherzigkeit angezeigt. Wenn man jemanden hat, der einfach ein verschrobener Mensch ist und der auch nervt, dann ist es gut, wenn wir unser Herz öffnen, weil uns Barmherzigkeit geschenkt wurde, dass wir ihm auch barmherzig begegnen. Und vielleicht einfach tatsächlich einen Zweig wegschneiden und einen Schritt zurück machen. Das Laub haken, damit es nicht rüberweht. Da dürfen wir, ich glaube, da sollen wir auch barmherzig sein. Aber es gibt auch Fälle, in denen das nicht so ist. Beate schreibt, und damit beende ich dann die Predigt tatsächlich, sie fragt, wie wir Corona-Leugnern barmherzig begegnen können. Es würde ihr widerstreben. Also es ist ja alles öffentlich, deswegen lese ich das hier auch mit Namen vor, weil ihr könnt das jederzeit nachlesen. Und das fällt, glaube ich, unter so eine Grenzkategorie. Also Leute, die uns wirklich nerven, die uns wirklich das Leben schwer machen. Und das ist in meinen Augen das Gleiche wie der Nachbar. Was uns emotional betrifft, ist genau der Punkt, also wo wir genervt und angestrengt sind von Leuten. Ich glaube, genau das sind die Menschen, um die es Jesus hier in dieser Jahreslosung geht. Der Anspruch, den er erhebt, ist, den nervigen Leuten mit einem Herzen zu begegnen, was sich aus der Barmherzigkeit Gottes speist. Und da stellt er uns in eine Spannung zwischen Zuspruch, Gott ist dir barmherzig in allen Bezügen deines Lebens. Er stellt uns die Spannung zwischen Zuspruch, Gott ist dir barmherzig, und Anspruch, sei du auch barmherzig. Berufen darfst du dich auf den Zuspruch. Der Anspruch für das Jahr 2021, den Jesus an dein Leben richtet, ist, lass dich in diese Richtung fallen. Wenn es auf der Spitze steht, könntest du bitte versuchen, dich da noch hinzudirigieren, dass du nicht in Richtung Abneigung, Hass, Ärger, Zorn, Urteil und Verdammung fällst, sondern in Richtung Barmherzigkeit und Freundlichkeit, so wie Gott sie dir vorgelebt und vorgemacht hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.